Die Stimme von Türkiye. Aus Ankara begrüßt Sie Hakan Ören. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz sowie unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer heutigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholungen unserer Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Danach hören Sie türkische Musik. Nachrichten. Nach Angaben von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan haben die Waren- und Dienstleistungsexporte von Türkiye im Jahr 2025 mit 395,9 Milliarden US-Dollar einen historischen Rekord erreicht. Bei der Generalversammlung der türkischen Exporteurenversammlung TİM in Istanbul erklärte Erdogan, die türkische Wirtschaft habe ihre starke Wachstumsdynamik beibehalten. Erdogan zufolge sei die Wirtschaft im Jahr 2025 um 3,6% und im ersten Quartal dieses Jahres um 2,5% gewachsen. Außenminister Hakan Fidan hat gesagt, dass der in Ankara stattfindende NATO-Gipfel ein historischer Gipfel sein wird. Ein besonderer Schwerpunkt werde auf der Verteidigungsindustrie liegen. Die zuständigen Institutionen arbeiteten intensiv an den Vorbereitungen. Nach einem Treffen mit der kanadischen Außenministerin Anita Arnaud sprach Fidan zudem den Opfern des Erdbebens in Venezuela sein Beileid aus. Fidan erklärte, Staatspräsident Erdogan habe die sofortige Bereitstellung humanitärer Hilfe angeordnet und entsprechende Einsatzteams seien bereits auf dem Weg. Mit Blick auf die Beziehungen zwischen Türkei und Kanada betonte Fidan, dass beide NATO-Mitglieder über ein großes, bislang nicht ausgeschöpftes Potenzial für eine engere Zusammenarbeit verfügen. Ziel sei es, die bilateralen Beziehungen auf ein strategisches Niveau anzuheben. Fidan kündigte zudem an, dass Kanadas Premierminister Mark Carney gemeinsam mit Außenministerin Anita Arnaud und Verteidigungsminister David McGuinty in 2 Wochen zum NATO-Gipfel nach Ankara reisen werden. Ein weiterer Besuch Carneys in Türkiye sei zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls geplant. Angesichts der globalen Entwicklungen müssten Länder wie Türkiye und Kanada ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen, so Erdogan. Nach einem Angriff auf ein Frachtschiff haben die USA nach Armeeangaben als Vergeltung Ziele in Iran angegriffen. Bei den Angriffen seien iranische Raketen- und Drohnenlager sowie Radaranlagen an der Küste aus der Luft ins Visier genommen worden, teilte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando CENTCOM mit. Die unbegründete Aggression gegen das Handelsschiff sei eindeutig ein Verstoß gegen die Waffenruhe gewesen. Iran griff daraufhin nach eigenen Angaben mehrere Stützpunkte der US-Armee in der Region an. Welche Standorte betroffen sind, ist unklar. Die Führung in Teheran reagierte damit auf Beschuss durch das US-Militär. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Iran vorgeworfen, mindestens 4 Drohnenangriffe gegen Schiffe in der Straße von Hormus ausgeführt zu haben. Eine der Drohnen habe das Frachtschiff getroffen. Der Frachter konnte demnach aber seine Fahrt trotz Schadens fortsetzen. Das US-Militär habe die anderen 3 Drohnen abgeschossen. Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoß gegen unsere Waffenruhevereinbarung, schrieb Trump auf True Social. Aus der iranischen Stadt Sirik wurden iranischen Berichten zufolge in der Nacht zu Samstag Explosionen Geräusche gemeldet. Einem örtlichen Behördenvertreter zufolge sind keine Schäden entstanden. Die Lage vor Ort sei normal, meldete die iranische Nachrichtenagentur mehr unter Berufung auf den Beamten.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Israel und Libanon haben nach der fünften Runde direkter Gespräche in Washington ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Die Verhandlungen wurden unter Vermittlung der USA geführt und sollen den Grundstein für einen dauerhaften Frieden und mehr Sicherheit in der Region legen. US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete das Abkommen als ersten Schritt eines langen und schwierigen Prozesses. Ziel sei es, einen Rahmen für einen nachhaltigen Frieden und Stabilität zwischen beiden Ländern zu schaffen. Die libanesische Botschafterin in Washington, Nada Hamadeh, sprach von einem historischen Schritt zur Wiederherstellung der Souveränität und territorialen Integrität Libanons sowie zu einem dauerhaften Ende der Feindseligkeiten. Das Abkommen solle zudem die Rückkehr der Bevölkerung in ihre Heimatgebiete ermöglichen. Nach Angaben aus Washington soll das unter US-Vermittlung erzielte Rahmenabkommen dazu beitragen, die militärischen Spannungen vor Ort einzudämmen. Die jüngsten israelischen Angriffe auf den Libanon waren zuvor als Sabotageversuche der Gespräche und der Einigung zwischen den USA und Iran bewertet worden. Der libanesische Präsident Joseph Announ hat das in Washington unterzeichnete Rahmenabkommen mit Israel als ersten Schritt zur Wiederherstellung der vollständigen Souveränität des Libanon bezeichnet. Laut einer Erklärung des Präsidialamtes dankte Announ US-Präsident Donald Trump, der US-Regierung sowie allen Staaten, die den Verhandlungsprozess unterstützt haben. Zudem würdigte er die Arbeit der libanesischen Verhandlungsdelegation. Announ erklärte, das Abkommen ebne den Weg für die Rückkehr der während der israelischen Angriffe vertriebenen Menschen in ihre Heimat und den Wiederaufbau ihrer Häuser. Zugleich betonte er, der Libanon werde weiterhin daran arbeiten, ein Land ohne Besatzung, Gefangene, Abhängigkeit und Fremdherrschaft zu werden. Nach dem schweren Erdbeben in Venezuela werden immer mehr Tote geborgen. Inzwischen liegt die offizielle Zahl der Toten bei 920. Zudem seien 3.300 Menschen verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung Jorge Rodriguez mit. Auf einem für die Suche von Vermissten eingerichteten Internetportal sind rund 50.000 Meldungen eingegangen. Auf der inoffiziellen Seite können Angehörige und Bekannte Fotos der vermissten Personen mit Informationen hochladen. Die Daten lassen sich jedoch nicht verifizieren. Der UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher hatte laut Nachrichtenagentur AFP ebenfalls von 50.000 Vermissten gesprochen. Vielerorts kommt es zu dramatischen Szenen. Menschen hören Hilfeschreie aus den Trümmern eingestürzter Gebäude. Im Fernsehen waren meterhohe Schutthaufen zu sehen, in denen Menschen teils mit bloßen Händen nach ihren Angehörigen suchen. Die Regierung von Burkina Faso hat am Freitag im staatlichen Fernsehen das Ende der diplomatischen Beziehungen zu Frankreich verkündet. Diese Entscheidung markiert einen deutlichen Bruch mit der ehemaligen Kolonialmacht, nachdem sich die Spannungen über Jahre hinweg aufgrund von Sicherheitsfragen und der Souveränität des westafrikanischen Staates verschärft hatten. Die Maßnahme trat am 26. Juni in Kraft, wie das Kommunikationsministerium bekannt gab. Zuvor hatte die Regierung eine umfassende Prüfung der bilateralen Verbindungen zu Paris durchgeführt. Burkina Faso ist seit Jahrzehnten mit einem terroristischen Aufstand konfrontiert, der bereits tausende Todesopfer forderte und Millionen Menschen in die Flucht trieb. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund jahrelanger Vorwürfe wegen ausländischer Einflussnahme. Frankreich hatte frühere Anschuldigungen, terroristische Gruppierungen zu unterstützen, konsequent zurückgewiesen. US-Präsident Donald Trump hat allen Ländern, die eine Digitalsteuer für US-Unternehmen einführen, mit Strafzöllen von 100% auf sämtliche Importgüter gedroht. Zahlreiche europäische Staaten diskutierten derzeit über eine solche Abgabe und einige Stunden kurz vor der Umsetzung erklärte Trump auf seiner Plattform True Social, die neuen Zölle würden alle bestehenden oder geplanten Handelsabkommen mit den USA außer Kraft setzen. Im Zentrum des Streits steht vor allem Frankreich, das 2019 eine Digitalsteuer von 3% auf die Umsätze großer Technologiekonzerne wie Apple oder Google erhebt. Präsident Emmanuel Macron hatte in der vergangenen Woche vor dem G7-Gipfel betont, sein Land werde sich dem Druck Trumps nicht beugen und die Abgabe beibehalten. Trump hatte angekündigt, für diesen Fall einen Zoll von 100% auf französischen Wein zu verhängen. Die französische Abgabe greift bei Unternehmen, deren Umsatz im Land 25 Millionen Euro und weltweit 750 Millionen Euro übersteigt. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie die Nachrichten. Jetzt geht es weiter mit Musik. Es singt Sezen Aksu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi.
Yenisi gelmez eline geçmez hele ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş da hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, kalırdı masum. Saygıda bir kusur ettiğinde minnetin de değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem, bir de arkadaşlarım.
Gelsin hayat bildiği gibi, gelsin işimiz bu yaşama. Unuttum bildiğimi doğarken, umudum ölmeden hatırlama.
Boşuna bakma saate, zaman geç oldu. Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu. Bak hiç can almaz ancak can yakar. Fakat bir bekle bak nakavt olursan çok sakat. Mücadeleyle geçen hayatta son round. Kazanmak herkes ister. Ne istediğini bilmektir önemlisi. Var mı listen? Hayallerin, hırsın, cesaretin. Sabır selametimse intikam felaketimdir. Ne mektebimde vardı huzurum, ne vardı evde. Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde. Hayallerin kuruldu, düşlerin yok olmadı. Bu gözlerinse doldu, zamanın dondu. Derdeyim düşünceler tumanlı dağlar, gözde puslu. Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu. Benimse yol yürür gider bir seyyah olurum. Ne paranı bir değeri vardır aslında, ne de şerefle onurun.
Gelsin hayat bildiği gibi, gelsin işimiz bu yaşamak. Unuttum bildiğimi doğarken, umudum ölmeden hatırlama.
Ameleydim eskiden, şafak sökerdi her gün işe giderken. Cebimde yoktu bir kuruş, Üsküdar'ımın her bir yeri yokuş. Her gün yeni bir suç, ittiler fakat ben olmadım tuş. Kanatlı doğmamış kuş, vakit hiç geçmemişti. Ben hep aynı yerde saydım, ekmekle vardı kavgam. Daha bir sertti günler ve geçmişeydi saygım. Gelecekti kaygım, kelebekti kalbim. Atar giderdim olsa bile bir derdim, hep gülerdim. Ve ağladığımı görebilen bir annem bir de ben. İnceden bir perde vardı gözlerimde, göz görür fakat dilim susardı. Ayaklarım elim kolum da bağlı. Hayat bu dile kolay ve lakin her bir yerine ağrı. Ve kimi zaman düşündüm, aslında hiç üşenmedim ben, hep düşündüm. Hayata karşı dört silah şör, hep güler sanmıştım. Bu öyle lanet olası tok bir pembe ki bir baktım her şey ciddi, hemen uyandım.
Hayat bildiği gibi, gelsin işimiz bu yaşamak.
Thank you.
geldiği gibi gelirsin. İşimiz bu yaşamak, unuttum. Bildiğimi doğarken umudum, ölmeden hatırlamak.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir die Geschichte des Torhüters, der den tiefsten Eindruck des türkischen Fußballs auf der Weltbühne hinterlassen hat. Mit seinen langen Haaren, spektakulären Paraden und seiner Führungsstärke auf dem Platz machte er sich nicht nur in Türkei, sondern auf der ganzen Welt einen Namen. Die Rede ist von der Torwartlegende von Fenerbahçe, dem ersten türkischen Torhüter beim FC Barcelona und dem Rekordnationalspieler der türkischen Nationalmannschaft, Rüştü Reçber. Begleiten Sie uns auf dieser außergewöhnlichen Reise, die im Landkreis Korkuteli in Antalya begann und bis in die prachtvollen Stadien der spanischen La Liga führte. Rüştü Reçber wurde am 10. Mai 1973 im Dorf Küçükköy im Landkreis Korkuteli der Provinz Antalya geboren. Nachdem sein Vater einen Gemüseladen eröffnet und die Familie nach Korkuteli gezogen war, begann Rüştü dort in einem Amateurverein mit dem Fußballspielen. Seine erste Spielerlizenz erhielt er ebenfalls bei einem Amateurverein in Korkuteli. 1985 setzte er seine Fußballkarriere bei Demirspor fort. Dabei gab es ein bemerkenswertes Detail. Seine Laufbahn begann nicht als Torwart, sondern als Stürmer. Aufgrund seiner Körpergröße und auf Anraten seines Umfelds wechselte er 1989 ins Tor. Diese Entscheidung sollte sein Leben verändern und ihn zu einer der größten Persönlichkeiten des türkischen Fußballs machen. Seine Profikarriere begann er in der Saison 1991-92 bei Antalyaspor. In seiner ersten Spielzeit kam er jedoch nicht zum Einsatz und musste sich mit der Rolle des Ersatztorhüters begnügen. In der Saison 1993-94 wurde er schließlich Stammtorhüter von Antalyaspor und zog mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit von Fenerbahçe auf sich. Am 26. November 1993 unterschrieb Rüştü einen Vertrag bei Fenerbahçe. Kurz vor seinem Wechsel erlitt er jedoch einen schweren Verkehrsunfall und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Dadurch verlor Beşiktaş das Interesse an ihm, doch diese schmerzhafte Erfahrung entmutigte ihn nicht, im Gegenteil, sie machte ihn noch stärker. Seine erste Saison bei Fenerbahçe begann Rüştü als Ersatzspieler. Als sich Stammtorhüter Engin İpekoğlu im Oktober 1994 verletzte, erhielt er seine Chance und gab den Platz als Nummer 1 nie wieder ab. In der Saison 1995-96 gewann er mit Fenerbahçe seine erste türkische Meisterschaft. Dabei spielte er eine Schlüsselrolle, denn sein Team stellte die beste Defensive der Liga. Mit seinen spektakulären Paraden, seiner Fähigkeit, die Abwehr zu organisieren und insbesondere mit seinen Leistungen in der UEFA Champions League schrieb er Fußballgeschichte. Besonders unvergessen bleibt sein Beitrag beim historischen 1-0 Auswärtssieg gegen Manchester United. Mit seinen Glanzparaden verewigte er seinen Namen im türkischen Fußball. Bei Fenerbahçe absolvierte Rüştü insgesamt 294 Ligaspiele und ist damit bis heute der Torhüter mit den zweitmeisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte von Fenerbahçe. Mit Fenerbahçe gewann er außerdem die Meisterschaften der Spielzeiten 2000, 2001, 2004, 2005 und 2006, 2007. Insgesamt feierte er 4 türkische Meistertitel mit dem Verein. Die FIFA-Weltmeisterschaft 2002 war das Turnier, das Rüştü Reçber weltweit bekannt machte. Bei der Endrunde in Japan und Südkorea erreichte Türkei mit dem 3. Platz den größten Erfolg ihrer Fußballgeschichte. Rüştü war dabei einer der wichtigsten Akteure der Mannschaft. Mit seinen Reflexen, seiner Ruhe und seinen herausragenden Leistungen während des gesamten Turniers wurde er in das FIFA All-Star-Team der Weltmeisterschaft gewählt. Gemeinsam mit Deutschlands Torwart Oliver Kahn war er einer von nur 2 Torhütern in dieser Auswahl. Dieser Erfolg brachte ihn auf die Wunschlisten europäischer Spitzenvereine wie Barcelona, Manchester United und Arsenal. Im Jahr 2003 wechselte er zum spanischen Spitzenclub Barcelona und wurde damit zum ersten türkischen Torhüter, der das Trikot des katalanischen Traditionsvereins trug. Aufgrund der Entscheidung von Trainer Frank Rijkaard zugunsten von Víctor Valdés erhielt er jedoch nur begrenzte Einsatzzeiten und absolvierte insgesamt 7 Pflichtspiele. 2004 kehrte er auf Leihbasis zu Fenerbahçe zurück. . 2007 sorgte Rüştü für einen der überraschendsten Transfers im türkischen Fußball. Nach vielen Jahren bei Fenerbahçe wechselte er zum Erzrivalen Beşiktaş. Auch im schwarz-weißen Trikot bewies er seine Klasse. In der Saison 2008-2009 gewann er mit Beşiktaş die türkische Meisterschaft. 2 Jahre später führte er sein Team zum Gewinn des türkischen Pokals. Dabei stand er einschließlich Verlängerung und Elfmeterschießen die gesamten 120 Minuten im Tor. Einer der denkwürdigsten Momente seiner Zeit bei Beşiktaş war erneut ein Auswärtssieg gegen Manchester United in der Champions League. Beim 1-0-Erfolg zeigte Rüştü eine überragende Leistung und wurde von BBC Sport zum Spieler des Spiels gewählt. Mit 120 Länderspielen hält Rüştü Recep bis heute den Rekord als meist eingesetzter Fußballer der türkischen Nationalmannschaft. Zudem führte er das Team 18 Mal als Kapitän aufs Feld. Am 26. März 2005 absolvierte er im Spiel gegen Albanien sein 100. Länderspiel. Neben dem 3. Platz bei der Weltmeisterschaft 2002 trug er auch maßgeblich dazu bei, dass Türkiye bei der Europameisterschaft 2008 das Halbfinale erreichte. Dass die Fußballlegende Pelé ihn in die FIFA-100-Liste der besten lebenden Fußballer aufnahm und er 2003 zum drittbesten Torhüter der Welt gewählt wurde, unterstreicht seinen internationalen Stellenwert eindrucksvoll. Am 1. Juli 2012 beendete Rüştü seine aktive Karriere. Sein Abschiedsspiel bestritt er im Mai 2012 im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen Finnland. Mit 39 Jahren stand er dabei ein letztes Mal auf dem Platz. Anschließend setzte er sich dafür ein, seine Erfahrungen an den türkischen Fußball weiterzugeben. Im August 2013 übernahm er die Position des Generalkoordinators der türkischen Nationalmannschaften. Später war er zudem als TFF-UEFA-Koordinator für Fußballentwicklung tätig. Heute arbeitet Rüştü als Fußballkommentator für einen privaten Fernsehsender und gibt seine Erfahrungen sowie sein umfangreiches Fußballwissen an die Zuschauer weiter. Seine Geschichte ist die Geschichte einer Legende von den kleinen Dörfern Korkutelis über die größten Stadien Europas bis hin zu neuen Aufgaben im Dienst des türkischen Fußballs. Die Geschichte von Rüştü Recep ist die Geschichte von Entschlossenheit, außergewöhnlichem Talent und einer Leidenschaft, die niemals erloschen ist. 21 Länderspiele und der Rekord für Türkiye, 4 Meisterschaften mit Fenerbahçe, 1 Meisterschaft mit Beşiktaş, die Wahl in das All-Star-Team der Weltmeisterschaft 2002, die Aufnahme in die FIFA-100-Liste und der Status als erster türkischer Torhüter beim FC Barcelona, all das sind Meilensteine einer außergewöhnlichen Karriere. Rüştü Recep wird für immer als einer der größten Torhüter in der Geschichte des türkischen Fußballs in Erinnerung bleiben. Wir grüßen ihn mit Respekt, Anerkennung und Stolz. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
samsanda. Aşkımsın
çikolata.
Aşkımsın
limonata.
Aşkımsın oh aşkımsın.
Hoppa.
Aşkımsın
çikolata.
Aşkımsın
limonata.
Aşkımsın oh aşkımsın.
Hep beraber.
Lay lay lay lay.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Musa Jarullah, ein reisender und reformorientierter Intellektueller der türkisch-islamischen Welt, der Stalin die Stirn bot. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Im Jahr 1875, in einer der turbulentesten Phasen des russischen Zarenreiches, wurde in der Familie von Molla Jarullah und Fatma Hanım ein außergewöhnliches Talent geboren. Sein Vater war als Ahund Geistlicher in die Region Don berufen worden und schlug dank seiner Russischkenntnisse eine kulturelle Brücke zwischen verschiedenen Welten. Musa Jarullah sollte mit diesem vielseitigen Erbe seines Vaters und seiner Bildungsreise, die im Schoß seiner Mutter begann, zu einem Vertreter eines Geistes werden, der die Grenzen des Status quo ablehnte. Seine Lebensgeschichte ist eine Suche nach Wahrheit, die von den altehrwürdigen und gelehrten Medressen Bukharas bis zu den modernen Hörsälen für Rechtswissenschaften in St. Petersburg reicht und dabei geografische wie geistige Grenzen überschreitet. Für Musa Jarullah war Wissen nicht bloß eine statische Information, die auf vergilbtem Papier bewahrt wird, sondern ein lebendiger Organismus, der erfahren beobachtet und mit anderen Erkenntnissen in Beziehung gesetzt werden muss. Nachdem er seine erste Ausbildung von seiner Mutter erhalten und anschließend in den Medressen von Kasan und Bukhara religiöse Wissenschaften studiert hatte, änderte die Ablehnung seiner Universitätsbewerbung seinen Lebensweg grundlegend und lenkte ihn auf die Schule der Welt. Dieser Wendepunkt eröffnete ihm eine fast 19 Jahre andauernde Kultur des Reisens. In Istanbul kam er mit den technischen Wissenschaften an der Ingenieurschule in Berührung. In Kairo studierte er 3 Jahre lang islamisches Recht und Hadith-Wissenschaften. Seine Reisen führten ihn von Hijaz über die indische Stadt Deoband bis nach Damaskus und Beirut. Dadurch wurde er nicht nur zu einem Gelehrten, sondern zugleich zu einem Aktivisten. Sein Aufenthalt als Gasthörer an der juristischen Fakultät der Universität St. Petersburg ermöglichte ihm eine Synthese aus islamischen Wissenschaften und westlichen Rechtssystemen. Jarullah entwickelte seine Ideen nicht am Schreibtisch, sondern auf den Straßen Kairos und in den Häfen Tokios und wurde damit zu einem Wegbereiter eines intellektuellen Typs, der sich den Realitäten des Lebens unmittelbar stellt. Eine der revolutionärsten Positionen, die Jarullah zu Beginn des 20. Jahrhunderts vertrat, betraf die Rechte der Frauen. Seine Ansichten gründeten nicht auf einer oberflächlichen Begeisterung für die Verwestlichung, sondern auf einer Rückkehr zu den eigentlichen Quellen des Islam. Sein Bericht über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, den er 1917 auf dem Kongress der Muslime Russlands vorlegte, löste in der damaligen Welt großes Aufsehen aus. Seine Dankbarkeit gegenüber seiner Mutter, die in seiner Bildung eine zentrale Rolle gespielt hatte, verewigte er durch die Signatur Ibn Fatma, Sohn der Fatima, die er auf den Innenseiten seiner Werke verwendete. Jarullah vertrat die Auffassung, dass Frauen im Islam stets geschützt und geehrt werden sollen. Ihre Ausgrenzung aus dem gesellschaftlichen Leben und ihr Ausschluss von Bildung seien keine religiöse Notwendigkeit, sondern vielmehr ein trauriges Beispiel von Unwissenheit. Dies kritisierte er in scharfer Form. Dieser Ansatz stellte für seine Zeit einen radikalen Reformschritt dar. Jarullah betonte nachdrücklich, dass die muslimische Gesellschaft nur dann wieder aufsehen könne, wenn Frauen, die die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, uneingeschränkt am rechtlichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben. Musa Jarullah betrachtete das fatalistische Verständnis von Schicksal, das die islamische Welt in Passivität gefangen hielt, als Hauptursache ihres gesellschaftlichen Niedergangs. Nach seiner Auffassung widerspricht es dem dynamischen Geist des Islam, Katastrophen lediglich als göttliche Vorsehung hinzunehmen und sich mit passivem Beten zu begnügen. Wie er in seinen Werken hervorhob, besteht das wahre Gebet darin, aktiv zu handeln, Lösungen zu entwickeln und sich konkret für die Überwindung von Problemen einzusetzen. Gegen eine Haltung, die aus Katastrophen keine Lehren zieht und nur auf Wunder wartet, verteidigte er Vernunft und geistige Freiheit und rief die Muslime dazu auf, von bloßer Nachahmung zu einer auf Forschung und Erkenntnis beruhenden Glaubensüberzeugung überzugehen. Die These, die die traditionellen Kreise am stärksten erschütterte, war seine Auffassung, dass die Hölle nicht ewig sei. In Anlehnung an Muhyiddin ibn Arabi war Jarullah die erste Persönlichkeit in der türkischen Welt, die diese Diskussion aufwarf. Auch sein metaphysisches Argument fand große Beachtung. Der Mensch ist ein Wesen, das von Gott kommt. Einer Substanz, die von ihm stammt, eine ewige Strafe aufzuerlegen, würde einen logischen Widerspruch zu Gottes unendlicher Vergebung und Barmherzigkeit darstellen. Diese Auffassung stellt einen der radikalsten und mutigsten Ausdrucksformen des Glaubens dar, dass Gottes Barmherzigkeit stets größer ist als sein Zorn. Jarullahs Leben war ein Kampf um Würde gegen unterdrückerische Ideologien. Als 1918 die bolschewistische Revolution begann, schöpfte er zunächst Hoffnung aus Lenins Versprechen, dass alle Religionen gleich seien, und schrieb sogar voller Begeisterung Briefe an die Muslime Indiens. Doch die kulturelle Zerstörung, deren Zeuge er in Buchara wurde, sowie die Schließung von Moscheen ließen diese Hoffnung rasch zerbrechen. Als Antwort darauf verfasste er das Werk »Das Alphabet des Islam«, das als intellektuelle Herausforderung gegenüber dem kommunistischen Manifest von Engels und Marx verstanden werden kann. Dieses Werk gehört zu den bedeutendsten geistigen Antworten auf die Gleichheitsversprechen des Regimes und präsentiert die eigene Vision des Islam von Gerechtigkeit. Sein Mut brachte ihm Gefängnisstrafen und Verbannungen ein, doch selbst als man ihn unter dem Vorwurf der Spionage inhaftierte, wich er niemals von dem ab, was er für richtig hielt. Musa Jarullah starb 1949 im Alter von 74 Jahren in Kairo, wohin er in den letzten Jahren seines Lebens zurückgekehrt war. Fern von seinem Zuhause, seiner Familie und der Heimat, nach der er sich sein Leben lang gesehnt hatte, schloss er dort für immer die Augen. Mit mehr als 120 hinterlassenen Werken trat er seine letzte Reise in die Ewigkeit an. Er war kein Modernist, der die Tradition verwarf, sondern ein Reformdenker, der die Tradition in der Sprache seiner Zeit neu zu gestalten versuchte. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Unut gitsin. Her ayrılık sonrası da hala daşıyorsun. hayır sayıl. Bu bizim özelimiz, utanmamızın çalıp başını giden kim bu sözünden cayıl. Ha cayıl.
Sende vefa duygusunda ne cezer yok mu? Bu nasıl şey erken adamından çok mu? Bir durup bir düşün beni kızan azıcık bekle. Ne kadar bir sözün var bilmeli.
Fragen wie, soll ich meinen Job kündigen? Wie kann ich das sagen, ohne jemanden zu verletzen? Oder mache ich einen Fehler? Werden heute nicht mehr nur Freunden, Familienmitgliedern oder Therapeuten gestellt, sondern zunehmend auch KI-Systemen wie ChatGPT oder Gemini. Schnell, strukturiert, oft empathisch, wirkend und jederzeit verfügbar. Diese Systeme sind für viele Menschen zu einer Anlaufstelle bei persönlichen Entscheidungen geworden. THT Deutsch sprach mit der Psychologin Jennifer Hase vom Weizenbaum-Institut darüber, was den Rat eines Menschen von dem einer künstlichen Intelligenz unterscheidet. Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse für Sie zusammengefasst. Auf die Frage, warum Menschen mit künstlicher Intelligenz über persönliche Angelegenheiten sprechen, erklärt Hase, dass dahinter die menschliche Tendenz steckt, Gegenstände und technische Systeme zu vermenschlichen. KI-Anwendungen, die ständig verfügbar und leicht zugänglich sind, werden häufig als urteilsfreie Gesprächspartner wahrgenommen. Nutzer müssen dort nicht befürchten, kritisiert oder missverstanden zu werden, wie es im sozialen Umfeld der Fall sein kann. Laut Hase beruht das Vertrauen in KI-Systeme maßgeblich auf ihrer Trainingsweise. Große Sprachmodelle werden mit Hilfe menschlicher Rückmeldungen darauf trainiert, hilfreiche, freundliche und empathische Antworten zu geben. Dadurch wirkt sie verständnisvoll und sozial kompetent, auch wenn ihnen echtes Verständnis oder moralisches Urteilvermögen fehlt. Genau darin sieht Hase jedoch auch ein Risiko. Wer ständig positive Rückmeldungen erhält, könnte Situationen mit der Zeit zu optimistisch einschätzen. Es kann ein sich selbst verstärkender Mechanismus entstehen, der die eigene Wahrnehmung verzerrt. Eine der größten Stärken von KI liegt darin, Muster in riesigen Informationsmengen zu erkennen. Sie kann wiederkehrende Probleme, Verhaltensweisen oder emotionale Reaktionen analysieren und neue Perspektiven aufzeigen. Besonders bei emotionalen und zwischenmenschlichen Themen sieht Hase darin großes Potenzial. Die Menge an verfügbaren Informationen sei für Menschen kaum noch vollständig erfassbar. Deshalb könne die Fähigkeit von KI, Entwicklungen und Trends zu erkennen, äußerst wertvoll sein. Studien zeigen zudem, dass vor allem junge Menschen KI als eine Art emotionales Trainingswerkzeug nutzen. Sie verwenden die Systeme, um belastende Situationen neu einzuordnen, emotionale Reaktionen besser zu verstehen oder ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Für manche Nutzer entwickelt sich KI dadurch zu einer Art emotionalen Berater. Nach Ansicht von Hase kann künstliche Intelligenz auch bei Themen wie ADHS oder Autismus für Bildungs- und Sensibilisierungszwecke eingesetzt werden. Lehrkräfte und Eltern könnten mit Hilfe von Simulationen verschiedener Verhaltensmuster die Bedürfnisse von Kindern besser nachvollziehen. Darüber hinaus bietet die urteilsfreie und sichere Umgebung der KI die Möglichkeit, soziale Interaktionen auszuprobieren und zu üben. Gleichzeitig birgt eine dauerhafte Orientierung an KI-Ratschlägen erhebliche Risiken. Die zunehmende Nutzung von KI für persönliche und emotionale Fragen sei in ihrem Umfang nicht natürlich und deshalb potenziell problematisch. Während menschliche Beziehungen Konflikte, Kritik und gegenseitige Anpassung erfordern, reagiert eine KI nahezu immer geduldig, freundlich und bestätigend. Nutzer könnten mit der Zeit beginnen, dieselben Perfektion auch von echten Menschen zu erwarten. Dadurch könne es schwerer werden, Konflikte auszuhalten oder mit zwischenmenschlichen Spannungen umzugehen. Dies könnte sich negativ auf reale Beziehungen auswirken. Hase betont daher, dass KI soziale Interaktionen unterstützen, aber nicht ersetzen sollte. Künstliche Intelligenz sei darauf programmiert, freundlich zu sein und nach dem Befinden des Nutzers zu fragen. Ein echter Partner hingegen reagiere menschlich, sei manchmal gestresst oder emotional belastet. Wenn Menschen durch KI neue Perspektiven gewinnen und ihre Fähigkeit zur Empathie erweitern, sei dies eine positive Nutzung. Problematisch werde es jedoch dann, wenn KI beginnt, echte zwischenmenschliche Beziehungen zu ersetzen. Obwohl Studien zeigen, dass KI-gestützte Therapien in bestimmten Bereichen überraschend wirksam sein können, besteht Therapie nicht nur aus Information und Analyse. Menschliche Nähe, körperliche Präsenz und emotionale Bindung seien weiterhin Bereiche, in denen menschliche Fachkräfte klare Stärken besitzen. Für Hase bietet künstliche Intelligenz große Chancen, wenn es darum geht, Gedanken zu strukturieren, zu lernen, sich weiterzuentwickeln oder Unterstützung bei klassischen Coaching-Themen zu erhalten. Es ist großartig, einen Gesprächspartner zu haben, der niemals müde wird und nicht urteilt, sagt sie. Die entsprechende Frage lautet für sie jedoch, ab welchem Punkt wenden wir uns bei Problemen an eine künstliche Intelligenz, nur weil es einfacher ist, statt mit Freunden oder Fachleuten zu sprechen. Sich dieser Grenze bewusst zu sein, sei von zentraler Bedeutung. Nur so könne verhindert werden, dass Technologie nach und nach die Rolle menschlicher Beziehungen übernimmt. Auf Wiederhören.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Ayrılır. misin, ben nerede? Dönsen bile, dönsen bile, bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdik, sen neredesin, ben nerede?
Wichtigste sind Schlagzeilen. Nach Angaben von Staatspräsident Erdogan haben die Waren- und Dienstleistungsexporte von Türkei im vergangenen Jahr einen historischen Rekord erreicht. Außenminister Hakan Fidan zufolge wird der NATO-Gipfel in Ankara ein historischer Gipfel werden. Nach einem Angriff auf ein Frachtschiff haben die USA nach Armeeangaben als Vergeltung Ziele in Iran angegriffen. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.